Willkommen zu Werte, Wandel, Wachstum, dem Podcast für Menschen, die neugierig auf die Geschichten hinter unternehmerischem Erfolg sind. Ich bin Robert Manger und heute spreche ich mit Jörg Brockhausen über seinen Weg vom klassischen Managementberater zum Transformation Sherpa, Unternehmer und Investor und darüber, was es braucht, um Organisationen in einer von KI geprägten Welt wirklich weiterzubringen. Herzlich willkommen, lieber Jörg.
Danke, lieber Robert.
Wie fühlt sich dein Tag bisher an?
Du kunterbunt, geprägt durch ganz viele verschiedene Ereignisse.
Na, auf die werden wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen, auf die vielen verschiedenen kunterbunten Ereignisse. Ganz kurze Vorstellung für alle die, die Jörg nicht kennen. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf, hat unter anderem an der Mercator-Uni in Duisburg und an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf studiert. Eine frühe internationale Prägung durch die Schulzeit an der Shaker Heights High School in den USA erfahren. Wo ist denn das nochmal genau?
Das ist Cleveland, Vorort von Cleveland.
Okay.
Das, wo die schönen Steinhäuser stehen.
Ich hätte jetzt bei Cleveland eher an brennende Autos gedacht.
Aber hier ist eher die Nähe zu GE-Firmenzentrale relevant.
Okay, ist das nicht? Okay, gut. Dann in der IT- und Managementberatung bei den Franzosen angefangen, unter anderem als Senior Management Consultant und Branch Manager.
Kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, was Namen alles für Schall und Rauch sind.
Ja, sehr gerne. Seit 2005 Unternehmer im Bereich Transformation, Leadership und Organisationsentwicklung. Co-Founder unter anderem von der Coaching Change und der Digital DNA oder wahrscheinlich heißt es Digital DNA. Heute Geschäftsführer der Digital DNA in Düsseldorf und aktiv als Investor, Business Angel, Thought Leader in Netzwerken und Plattformen rund um New Work, Leadership und AI Transformation. Wenn du dich selbst in drei Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das und warum?
Ich muss mich gerade ein bisschen beherrschen, dass ich nicht einen Lachkrampf kriege. Es gibt so einen Running Gag zwischen Oliver Höck, meinem Geschäftspartner, und mir, weil mich drei Begriffe schon sehr früh geprägt haben und er lacht sich immer kaputt und sagt, Menschen, Tiere, Sensationen. Das ist es nicht so wirklich. Es wäre dann eher Menschen, Organisation und Technologie.
Und okay, das andere war Michael Schanze, oder?
Mit den Menschentieren-Sensationen, ja, wenn du das sagst, ja. Mag das sein, aber bitte verlang jetzt nicht auch noch von mir zu sehen.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Michael Schanze war, aber die Frage war ja erstmal, welche drei Begriffe und die Annex-Frage, warum?
Weil sich das durch mein ganzes Leben zieht. Das hat damit zu tun, dass mich Menschen, was Menschen ausmacht, was Menschen beschäftigt, wie Menschen zu dem kommen, was sie erfolgreich macht, mein ganzes Leben lang, seit Kindheit im Grunde interessiert hat und beschäftigt hat, weil sich das später in der Frage ausgedrückt hat, Organisationen bestehen am Ende aus Menschen. Wie sehen denn erfolgreiche Organisationen aus? Und seit Ende der 90er Jahre ganz intensiv kombiniert mit der Frage Technologie. Was macht Technologie mit Organisationen, mit den Menschen in Organisationen und wie wird man auch mit Technologie erfolgreich?
Technologie bedeutet heute natürlich nicht nur klassische Technologie, sondern auch die künstliche Intelligenz. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Da seid ihr ja schwer aktiv. Ich würde aber gerne nochmal zurück zum Anfang, sprich würde gerne das persönliche Fundament Jörg Brockhausens verstehen. Was hat dich geprägt? Welche Werte haben dich in deiner Kindheit oder frühen Karriere geprägt? Vielleicht auch in der Zeit an den unterschiedlichen Schulen in Deutschland, in den USA. Wie war das?
Ach, das hat sehr viele verschiedene Facetten. Zum einen mit Sicherheit hat das bei mir eine christliche Prägung. Ich bin in einem durchaus klassisch evangelisch geprägten Elternhaus groß geworden, mit auch sehr viel Verwandtschaft in den Kontext Pfarrer, Theologen. Und insofern spielt eine christliche Prägung auf der einen Seite ganz sicher bei mir im Leben eine durchaus tragende Rolle. Auf der anderen Seite habe ich in den USA sehr früh ein Leistungsprinzip kennengelernt, schon zu Schulzeiten. Und auch die Förderung von Leistungen. und auch die Beförderung von Leistung, also das Erkennen von Leistungsträgern und auch das Belohnen von ihnen, das war sicherlich auch eine Prägung. Dazu ein hoher Freiheitsgrad, den ich da erleben durfte, auch durch die Leute, bei denen ich gelebt habe. Das wäre so eine sehr, sehr frühe Prägung. Und in der Arbeitszeit kommt durchaus auch Situation mit dazu, wo ich so das Thema Werte und Haltung missachtet erlebt habe. Auch durch schlechte Führung, die ich erlebt habe. Und da hat sich so ein Kern herausgeprägt, der da heißt, wie soll denn eine Unternehmung sehr ethisch und moralisch aufgebaut sein? Immer mit dem Fragezeichen, muss das per se ein Widerspruch zu Erfolg und Leistung sein? Ich glaube nicht.
Gab es denn einen Moment, in dem du für deine Werte in einem Transformations- oder Beratungsprojekt einstehen musstest, auch wenn es unbequem war oder zu Friktionen geführt hat?
Ja, ich habe ein schönes Beispiel aus dem letzten Jahr. Da haben wir ein für unsere Verhältnisse sehr großes Projekt nicht nur vor Augen gehabt. Und wir haben das Projekt am Ende abgelehnt, weil wir der festen Überzeugung waren, dass die angestrebte Transformation nicht erfolgreich sein kann, weil in diesem Fall nicht alle Führungskräfte voll dahinter standen. Das haben wir thematisiert und haben am Ende auch gesagt, das hat auch was mit Schutz unserer Mitarbeitenden zu tun. Die schicken wir nicht in ein Projekt, wo das Umfeld bekanntermaßen nicht so aufgestellt ist, dass die Transformation erfolgreich sein wird. Und dann haben wir ein Projekt abgelehnt und auch das gehört für uns zu einer Haltung.
Das muss man sich natürlich erstmal eingestehen und leisten können, im doppelten Sinne, im wirtschaftlichen als auch im Reputationssinne. Chapeau, dass ihr da die Konsequenzen gezogen habt. Gibt es denn Situationen aus deinen frühen Jahren als Berater oder Unternehmer, die du nie vergessen wirst, weil sie dich an deine Grundwerte erinnert haben? Also im Prinzip die gleiche Frage, nur in positiver Ausprägung?
Auch sehr viele, wenn ich überlege. Ich habe ja durchaus auch tolle Führungssituationen erlebt. Ich habe selber durchaus immer wieder erlebt, dass Leistung gesehen worden ist und ich auch Schritte gemacht habe, die von anderen sehr argwöhnisch beurteilt worden sind. Nach dem Motto, ist der nicht zu jung, warum ist der dran? Und das konnte aber jeweils sehr klar gemacht werden, wieso. Insofern habe ich auch Mentoren immer wieder erlebt, die mich gefördert haben, in dem, was mich interessiert hat. Und das hat mich sicherlich auch in meinem Verständnis von Führung sehr geprägt.
Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Hast du einen speziellen Menschen, der dir besonders deutlich gezeigt hat, was dieses richtige Handeln im beruflichen Kontext bedeutet? Gibt es da einen Mentor? Ich kenne aus vielen Erzählungen deinen Gastvater aus den USA, vielleicht in die Richtung oder?
Ja, mir fällt es fast schwer, nur einen zu nennen.
Ja, dann nennen mehrere.
Also das erstmal vorweg. Sicherlich hat mein, für mich ist das ja sogar ein zweites Elternhaus in den USA. Ich betrachte Jim und Conny als meine zweiten Eltern und das beruht auf Gegenseitigkeit. Da habe ich ganz viel Freiheit und Vertrauen erlebt. Das sind auch sicherlich für mich auch Grundbegriffe, die wichtig sind. Ich habe immer wieder in meinem Arbeitsleben eben diesen Vertrauensvorschuss erlebt. Den habe ich übrigens auch schon in der Kindheit im kirchlichen Kontext früher erleben können, dass da Vertrauen übertragen worden ist in mich als sehr jungen Menschen. Und das ist für mich ein Prinzip, was sich durchzieht. Also überall da, wo ich sage, wo waren Stationen erfolgreich, da hatte es immer damit zu tun, dass mir vertraut worden ist und ein organisatorisches Umfeld geschaffen worden sind, ist mit einem Vertrauensvorschuss.
Und diesen Wert, sozusagen Vertrauensvorschuss zu geben, den hast du dir bis heute erhalten. Den
habe ich
du auch
mir
schon
erhalten.
Mal in die auf die Nase gefallen.
Diverse
weiß
Male.
Ich aus verschiedensten Situationen. Trotzdem ist es ein Wert, den du hochhältst.
Ja, und ich halte ihn deswegen hoch. Das hat auch was mit mir sicherlich charakterlich zu tun, weil ich keine Lust auf Micromanagement habe. Und ich mag gern Menschen um mich herum haben, die selber Lust haben, Vollgas zu geben. Und wenn ich mich jeden Tag damit beschäftigen müssen, ob die jetzt wirklich das machen, was wir verabredet haben, dann mache ich meinen Job falsch, weil das ist nicht mein Job. Als Führungskraft ist mein Job, Ziele mit vorzugeben, zu prägen, auch die ordentlich zu kommunizieren, für Leitplanken zu sorgen, die es sicherlich braucht. Und ansonsten ist mein Job, jeden Tag Steine aus dem Weg zu räumen, damit andere in diesen Leitplanken im Sinne einer Performance-Kultur aktiv sein können und Werte zu verteidigen. Und
wenn man dieses Vertrauen in andere nicht hätte, könnte man ja auch nicht zu zweit aktiv sein, so wie du mit deinem Partner Olli Höck. Das funktioniert ja auch nur mit gegenseitigem Vertrauen.
Genau, und das ist sogar ein sehr tiefes Vertrauen, weil das hat nochmal eine andere Basis, die der Olli schon sein ganzes unternehmerisches Leben geprägt hat. Ich kenne den Olli nämlich, seitdem wir 14 sind. Und das ist was Besonderes, weil wir auch eine sehr persönliche Ebene haben. Und es gibt sicherlich viele Situationen, da würden andere zu einer anderen Beurteilung kommen als wir. Da sagen wir aber sehr häufig, es braucht auch eine Akzeptanz für die jeweilige Lebenssituation des anderen. Das heißt, man kann auch manchmal sagen, akzeptierterweise geht vielleicht Performance gerade runter, weil es eine besondere Einschränkung gibt in der persönlichen Lebenssituation. Das braucht aber wieder dieses Urvertrauen in die Leistung, wird auch wieder stimmen und es kommen andere Zeiten.
Das ist, auch da liegt ja wieder das Element des Vertrauensvorschusses deutlich sichtbar. Wenn du auf deine Laufbahn heute zurückschaust, von der IT-Managementberatung über die Coaching Change bis hin zur Digital DNA und den Beteiligungen, die du hältst, die Angel-Investoren, Anteile etc. pp. Was war denn der größte Wendepunkt in deinem Leben?
Der größte Wendepunkt in meinem Leben, also der größte Wendepunkt in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes, aber das meinen wir jetzt ja eher beruflich.
Im beruflichen Kontext.
Weil da könnte ich auch wieder von Verantwortung reden. Denn mit Sicherheit in meinem Fall die Selbstständigkeit. Ich hatte zwar vorher schon mal ein Startup im Textilbereich gegründet, aber ich habe eine finale Entscheidung getroffen, die mich 2005 in die Selbstständigkeit geführt hat, über die Art und Weise, wie ich in Zukunft arbeiten möchte und wie auch nicht mehr. Hier gehört auch mal der negative Teil mit dazu, weil ich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte an der Stelle. Und dann war mir klar, nee, das kann ich nur selber gestalten und das heißt jeden Tag auch in der Verantwortung dafür sein und auch dafür einzustehen. Und das war schon ein sehr zentraler Wendepunkt, der in meinem Fall übrigens nicht ohne Angst war und ohne Sorge.
Das wäre ja, glaube ich, auch ungewöhnlich. Also 2005 warst du wie alt?
Das wollen wir doch hier jetzt nicht thematisieren, oder? Ich bin Jahrgang 68, da kann jetzt jeder selber
rechnen. Ja, also das finde ich schon bemerkenswert, wenn man sich in so jungen Jahren dann dafür entscheidet, sozusagen in den sicheren Hafen des großen oder größeren Beratungsunternehmens zu verlassen. Das ist ja schon ein Wandel.
Das wäre aber auch nicht mehr weiter so gut gegangen, um das sehr klar zu sagen. Und ist doch weiter nicht
Seiten.
So gut gegangen.
Von beiden Seiten.
Also, ja, verstehe. Man hat dann schon die ordentliche Regelung gefunden, die mich auch erfolgreich in die Selbstständigkeit geführt haben. So ist das halt, wenn man auch entscheidet, so will man nicht mehr arbeiten an der Stelle. Aber das war schon für mich ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch immer wieder geprägt hat. Und ich war am Anfang zumindest auf mich selber bezogen, auch nicht sehr risikobereit, obwohl ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mich zum Beispiel, ich glaube, anderthalb Jahre nicht getraut, mir ein Auto zuzulegen, weil ich erstmal mit, da kommt ja nicht jeden Monat ein regelmäßiges Gehalt aufs Konto, zurechtkommen musste. Das war aber eher ein psychologischer Faktor und nicht ein sinnvoller.
Ja, gut, aber ich glaube, so eine hohe Autoaffinität hast du eh nicht, wenn ich mir angucke, was du heute fährst. Aber gut, anderes Thema.
Nein, das ist sicherlich ein möglicher Gendefekt bei mir, dass das Thema Auto jetzt nicht ein prägendes ist.
Wir wollen hier kein Brandbashing.
Dann ja beim Thema Wein durchaus wieder zusammen.
Genau, so ist es. Welche Veränderungen in den letzten Jahren, Stichwort KI-getriebene Transformation, hat dich persönlich am meisten wachsen lassen?
Ich fange, wenn ich darf, noch einen Schritt vorher an.
Sehr gerne.
Nämlich überhaupt beim Thema Transformation. Wir haben zwei Firmen gegründet und ganz bewusst getrennt gegründet. Das war die Coaching Change und die Digital DNA. Und die haben wir damals getrennt gegründet, weil wir immer wieder festgestellt haben, wir sprechen über technologische Veränderungen und Transformationen und wir wollen dann in die Tiefe gehen einer Transformation, eines Changes und erleben dann ein Nee, Leute. Macht uns das technische Projekt. Nicht diesen Kram mit Transformation und Change. Das brauchen wir nicht. Und da kamen wir uns jahrelang, fast jahrzehntelang, wie evangelikale Prediger vor. Und das hat eigentlich angefangen mit Corona einen Wandel genommen. Nämlich immer mehr die Erkenntnis, dass auch größere technische Projekte natürlich transformatorische Kraft haben, häufig zu einer Reorganisation, zu neuen Stellenkonstrukten etc. führen und am besten begleitet werden. Und dann haben auch die Anfragen stattgefunden, Mensch, ihr habt doch Geschwistergesellschaften. Und das hat uns erstmal dazu gebracht, die beiden Gesellschaften miteinander zu verschmelzen. In 24 saßen Oliver Höck und ich zusammen, guckten uns in die Augen und stellten fest, komisch, das mit der KI scheint irgendwie zu sein wie mit dem E-Commerce damals. Das haben wir beide intensiv kennengelernt und beide damals gedacht, Deutschland ist echt hinten dran. Wir sind hier ziemlich spät, wir adaptieren irgendwann mal. Das sollte uns eigentlich mit KI nicht wieder passieren.
Okay. Aber ihr habt doch auch schon vor Jahren so ein sehr erfolgreiches digitalisiertes E-Commerce-Projekt für diese Schuhhersteller gemacht, oder habe ich das falsch im Kopf?
Ja, im E-Commerce waren wir auch erfolgreich und haben diverse große Projekte gemacht, aber jetzt kommt ja KI. Okay. Und unser Thema war damals, dass die Sachen, die deutsche Wirtschaft adaptiert, eigentlich viel zu spät das Thema, wir reden ja noch über Internetzeiten, wir reden ja darüber, dass die Leute von BTX kamen und auf einmal war dieses Internet da, das waren die 90er.
Also BTX für die Jüngeren unter den Hörern, das war Bildschirmtext. Gibt es, glaube ich, nee, heute, das heißt Videotext, ne, im Fernsehen. Egal, gibt es nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. So, und jetzt kommt da auf einmal dieses KI. Und dann haben wir uns 24 angeguckt und haben gesagt, jetzt geht es eigentlich darum, Vollgas zu geben. Und was heißt das für uns als Unternehmen? Und wir haben in 24 die strategische Entscheidung getroffen, unser Geschäftsmodell zu erweitern. Wir kommen ja klassisch aus beratenden, trainierenden, coachenden Dienstleistungen. Und haben uns entschieden, wir werden das, was wir heute Generalunternehmer nennen, das heißt mit einem Netzwerk internationaler KI-Spezialisten können wir sehr schnell in Konzeptionen einsteigen. Häufig haben wir schon im zweiten Termin die ersten Ansätze gemeinsam geschaffen für ein Proof of Concept. Das heißt, wir haben häufig Prozessautomatisierung mit KI, aber auch andere Themen, die wir direkt beweisen können. Und wir können das vor allen Dingen dann mit den entsprechenden Spezialisten auch bauen und implementieren. Und das war für uns eine Erweiterung unseres strategischen Umfeldes. Und seitdem sind wir mittlerweile in zwei Themen mit eingestiegen, haben unter anderem selber nochmal ein Start-up gegründet, was sich mit dem Thema Entscheidungsnavigation sehr stark auseinandersetzt. Also dabei unterstützt, bessere Entscheidungen zu treffen.
Mit KI.
Unter anderem dann mit Unterstützung
also
von
mit
KI.
KI-Unterstützung. Also
KI spielt da drin eine Rolle. Die Grundlage dafür ist ein methodisch-theoretisches Konstrukt, das klassische diagnostische Verfahren der Psychologie erweitert. Wir würden abdriften, da können wir mal einen anderen Podcast zu machen.
Wir reden ja hier über Wandel. Ja, und das für mich ist das ein sehr spannendes Thema, weil natürlich kann ich mir vorstellen, dass man mit Hilfe von KI bessere oder anders fundiertere Entscheidungen treffen kann. Ich meine, das ist ja jetzt in meinem Bereich eine Business Judgment Rule, auf der Grundlage bestmöglicher Informationen eine Entscheidung treffen. Das ist heute sicherlich auch unter Einbeziehung der gängigen KI-Modelle zu bewerten. Ja? Aber das nur am Rande. Wenn du sagst, Entscheidungshilfe oder Entscheidungsnavigationsmodelle, das kann ich mir heute nur vorstellen, mit einer KI auf einer wissenschaftlichen Grundlage.
Natürlich. Genau, vorne steht eine wissenschaftliche, methodische Grundlage, die wir mittlerweile glücklicherweise auch schon mehrfach bewiesen haben, auch von diversen Professoren haben bestätigen lassen. Und dann gibt uns KI in diesem Umfeld die Möglichkeit, bei großen Datenmengen schneller Muster zu erkennen und entsprechende Ableitung dann zu treffen.
Wofür wird das eingesetzt? Was für Entscheidungen darf ich mir da vorstellen?
Du kommst in einer sehr frühen Phase und jetzt bist du vom Fache. Wir sind ja gerade noch mitten in der Frage, welche Art von Schutz ist möglich. Das Spannende an dem Ansatz, den wir haben, ist, dass es ein unfassbar vielfältiges Feld angeht. Ich kann ein paar Beispiele geben. Wir gucken mal ins Thema, wir waren eben beim Thema E-Commerce. Beim E-Commerce geht es ständig darum, wie die sogenannte Conversion Rate sich verbessern lässt. Da haben wir es lange auch damit zu tun, wo können wir Muster erkennen, wann treffen Menschen die Entscheidung, wo zum Beispiel auf einer Website weiterzugehen? Was können wir machen, um diese Entscheidung positiv zu beeinflussen, zum Beispiel durch die Frage der UX?
UX für die Nicht-Techies, User Experience?
Dass mir ja Techie unterstellt wird, ist für mich auch hochamüsant an der Stelle. So, und jetzt wird es aber ein bisschen spannender, weil wir können das mit diesem Ansatz kontextspezifisch und individuell für den jeweiligen User machen und dann kriegt es einen gewissen Sex-Appeal. Am Ende ist das, was wir hier gerade thematisieren, für jede Frage der Entscheidungsfindung relevant. Du kannst also dir ein beliebiges Umfeld jetzt überlegen, wo es um Entscheidung geht.
Das klingt für mich jetzt so, sei mir nicht böse, schon nach Hightech-Manipulation.
Das ist die ethische Frage, spielt hier immer eine Rolle. Ja. Und ist auch bitte auch sehr stark zu berücksichtigen. Und deswegen guckt man bei sowas auch, in welchem Umfeld will man es denn ansetzen. Wir sind hier in einer sehr frühen Phase.
Ja. Spannend.
Und es geht bis in die Frage moderner psychologischer Diagnostik und der Erweiterung dieser.
Ja, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal drüber unterhalten, wenn das sozusagen Marktreife erreicht hat, euer Produkt. Sehr spannend. Insbesondere eben auch die ethisch-moralischen und rechtlichen Grenzen und, ja, wie soll man das sagen, ja, nicht Grenzen, sondern Elemente einer solchen Entwicklung. Kommen wir zum Thema Wachstum. Mhm. Was bedeutet Erfolg für Jörg Brockhausen? Was bedeutet für dich persönlich Wachstum und woran misst du das?
Ich könnte jetzt ganz schnöde sagen, es gibt Leute, die messen Wachstum an Geld. Kontostand. Ja, Kontostand mag sicherlich auch eine sein. Ich messe immer Wachstum sehr stark an der Entwicklung von Menschen und ob Menschen erfolgreich sind in dem Umfeld, ob sie happy sind. So blöd wie das klingt, ich brauche Leute, die sich entwickeln um mich herum, das ist auch Wachstum. Aber am Ende sind wir immer ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich spielt die finanzielle Thematik auch eine Rolle. Dann kommt dazu, kann ich mich entfalten ganz persönlich? Mir wird langweilig, wenn alles gemacht ist und alles erfolgreich ist. Das heißt nämlich, die Prozesse sind so verbessert, dass ich nichts mehr zu tun habe. Und deswegen gucke ich auch immer wieder rechts und links, was brauchen wir als Firma, um weiter zu wachsen und größer zu werden, um Sachen, die wir uns vornehmen, auch erfolgreich teilweise ja sogar zu erobern, weil es Spielfelder sind, die es vorher noch gar nicht gab.
Gab es eine Situation, in der du durch persönliches Scheitern, jetzt nicht unbedingt nur unternehmerisch, sondern auch vielleicht in einem Projekt oder einem Investment oder auf privater Ebene langfristig erfolgreicher geworden bist?
Schöne Frage. Ich gehöre sicherlich zu den Leuten, die sehr viele falsche Investmententscheidungen getroffen haben. Das hat aber zum Teil damit zu tun, risikobereit zu sein in sehr frühen Phasen. Also wenn du zum Beispiel über das Thema Angel Investments redest, dann ist da durchaus eine Kernidee dessen, ganz früh mit dabei zu sein. Und jetzt bin ich nicht so weit, dass ich sage, ich streue mal auf 100, damit ich mittendrin einfinde, aber natürlich habe ich da falsche Entscheidungen getroffen. Und einer der wesentlichsten Punkte, die ich für mich gelernt habe, und ich weiß das aus meiner Vergangenheit, da haben wir uns mal im Kontext M&A auch intensiv drüber unterhalten, ist, dass wir, und da meine ich mich, meinen Partner, aber auch Menschen, die sich mit M&A beschäftigen, zum Teil zu wenig auf die Personen gucken. Denn ich sage heute ganz klar, ich gucke mir noch viel tiefer, und zwar inklusive von diagnostischen Verfahren, Gründerteams an.
Ja.
Und wen halte ich für die treibenden Personen und wen davon braucht man nicht?
Ja.
Das ist sehr hart für viele Gründer, denn das mag sein, dass die Person hochrelevant war, um die erste Idee zu entwickeln, aber nicht mehr relevant ist für die nächste Wachstumsstufe.
Ja.
Und das früher zu entdecken, ist sehr hilfreich, weil sonst ist die Burn-Rate ein bisschen unangenehm mit solchen Firmen. Und das ist sicherlich eine Lehre, die ich auch selber gezogen habe.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe früher eine deutsche Traditionsbank beraten und das Erste, was die gemacht haben, wenn die sich im Rahmen eines Angel- oder in VC-Investments beteiligen sollten, war, den Parkplatz der Gründer zu begutachten. Und wenn da teure Sportwagen standen, war das Investment direkt gestrichen. Also Gründerteams, bin ich 100% bei dir. Das ist natürlich dann auch schwierig mit Werten zu verbinden. Und da muss man natürlich, da hast du völlig recht, auch Entscheidungen treffen, die dann vielleicht einem nicht so gut gefallen, auch wo man dann vielleicht bittere Botschaften senden muss.
Ja, ganz klar. Und ich habe da auch in der eigenen Firma Fehler gemacht. Wir hatten ganz zu Anfang über das Thema Vertrauen gesprochen. Und es gab auch Personen, denen ich zu große Schuhe angezogen habe. Und das war dann mein Fehler und nicht deren Fehler am Ende. Und dann gehört es aber dazu, klar eine Entscheidung zu treffen, das funktioniert nicht und das wird nichts.
Die Erkenntnis ist manchmal gar nicht so einfach zu treffen, dass man sagt, man selber hat einer Person zu große Schuhe angezogen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr, sehr spannender Blickwinkel, den du hier aufmachst. Das ist nicht derjenige, der das dann vielleicht nicht bringt, der den Fehler gemacht hat, sondern die Erwartungen nicht erfüllt, sondern vielleicht liegt dann auch der Fehler bei demjenigen, der die Erwartungen stellt, die großen Schuhe anzieht.
Genau, und vielleicht eben nicht genau geguckt hat, ob jemand denn diesen Schuh ausfüllen kann. Mhm. Und dann führt auch das manchmal zu Trennung, ja, weil diese Rollenentwicklung ist nicht da. Und es ist leider spannend, dass allzu wenig Leute sagen, oh, das passt aber für mich auch nicht und ich nehme lieber den anderen Job.
Das ist wirklich eine echt gute Erkenntnis. Wenn du deinem jüngeren Ich am Beginn deiner Karriere in der Beratung oder in deiner ersten eigenen Unternehmung einen Rat geben könntest, sozusagen eine Ex-Post-Betrachtung, welcher wäre das?
Auf der einen Seite arbeite noch härter.
Okay, mehr Stunden?
Härter heißt nicht immer mehr Stunden.
Das, ne, wie heißt das immer so schön? Work smarter, not harder, höre ich von allen Seiten.
Was ja auch gerade dann wieder unter KI hochrelevant ist. Aber auch achte gleichzeitig früher auf dich selber und was dir auch privat gut tut. Und daraus halte ich am Ende für uns alle, die wir unternehmerisch tätig sind, für eine spannende, ja fast schon Lebensaufgabe, diese Balance zu finden, weil ich arbeite ja auch mit sehr vielen Führungskräften und Topmanagern in Sparringssituationen zusammen. Und das ist für ganz viele ein Thema. Wie finde ich diese Balance zwischen dem, was jeweils individuell ein ausgeglichenes, positives Privatleben ist, und dem eigenen Leistungsanspruch? Und da gibt es sehr unterschiedliche Antworten drauf. Und auch das gilt es zu akzeptieren, weil wir alle verschiedene Lebensphasen haben.
Du arbeitest an Organisationen, ich zitiere, for success in an AI-driven world fit zu machen. Was ist das Nächste, was dich selbst wirklich herausfordert oder begeistert?
Genau das Gleiche, was du gerade zitiert hast.
Okay.
Also wenn wir davon ausgehen, wir sind schon mitten in einer AI-driven world, und das tue ich, das erlebe ich jeden Tag. Ja. Das ist für mich persönlich eine Herausforderung, weil das auch von mir ganz viel Wandel bedeutet, mich damit auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen. Es ist eine Herausforderung, weil es eine Transformation des eigenen Unternehmens bedeutet. Und es ärgert mich als jemand, der Unternehmer in Deutschland ist. Warum ärgert es mich? Weil ich das Gefühl habe, das hat auf der einen Seite vielleicht auch mit Politik zu tun, wir tun da zu wenig, wir geben zu wenig Vollgas. Und viele sind noch nicht mutig genug. Wir leben in einer Zeit, wo viel Mut gefordert ist von Unternehmern und von Führungskräften. Und dafür muss ich gar nicht persönlich fit sein. Aber ich könnte allen meinen Leuten jeden Tag die Frage stellen, was tust du gerade im Umfeld KI? Und ich rege mich auf, wenn es dann diesen Blick Richtung IT gibt.
Ja, totaler Unsinn.
Genauso. Übrigens auch zu den Juristen. Weil ja,
hallo, ich habe gestern meinen ersten KI-Agenten gebaut.
Ja, hervorragend.
Ich bin so stolz auf mich.
Ich meinte es auch nicht auf dich befleckend, sondern wenn innerhalb von Unternehmen jemand sagt, haben wir das denn mit der Governance und dem EU-Act schon geklärt?
Ja,
sonst kann ich ja noch gar nicht anfangen.
Ja, das höre ich auch ständig aus Unternehmen, dass die da die internen Funktionen da aus Unsicherheit, aus Unsicherheit dagegenhalten. Man muss natürlich auch sagen, wir sind da auch echt gut drin, uns da selbst Knüppel in die Beine zu schmieren. Ja, nicht nur deutsch, wir sind da, glaube ich, paneuropäisch gut drin. Aber gut,
das jetzt wird es vielleicht zu
das hätte das, können, das füllt, glaube ich, eine ganze weitere Folge.
So, am Ende, wie gesagt, geht es um Mut, es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, wenn wir über KI reden, zu erkennen als Organisation, dass es um Wertschöpfung geht, um Wertbeiträge und um Wettbewerbsvorteile. Und das aus deutscher Sicht im internationalen Kontext. Und deswegen sollte das ziemlich weit oben auf die Agenda sein, kommen und sein natürlich bei allen Top-Führungskräften und in allen Vorständen. Jeden Tag.
Ja, und nicht ab und zu. Nicht in der IT-Abteilung. Bin ich 100% bei dir. Du hast es vielleicht schon mal gehört hier im letzten Podcast. Wir machen, stellen 10 Fragen, 10 Alternativen, die du vorher nicht kennst. Mhm. Und konzentrier dich jetzt nochmal hier.
Jetzt kommt so eine schnelle Runde.
Genau. Okay. Ich gebe dir 2 Begriffe vor, du entscheidest dich für einen.
Und, mit oder ohne Begründung?
Wie du willst.
Okay.
Bordeaux oder Burgunder?
Oh, das ist aber fies. Ich nehme dennoch, obwohl ich sehr organisiert im Bereich Bordeaux bin, jetzt den Burgunder.
Ah, darauf habe ich angespielt. Die Kommanderie lässt grüßen. Creator oder Metallica?
Auf jeden Fall Metallica.
LinkedIn oder Instagram?
LinkedIn.
ChatGPT oder Claude?
Claude.
Sternenlokal oder Brasserie?
Der ist auch fies, weil Brasserie kommt immer drauf an, wo. Aber eine klassische Brasserie macht mich häufig glücklicher als so manches Sternelokal.
Meran oder Malediven?
In meinem Fall auf jeden Fall Meran.
Felseneck oder Abtserde?
Boah, das sind aber, jetzt kommen aber noch richtig fiese Kamellen. Auf jeden Fall Felseneck.
Bahn oder Flugzeug? Innerdeutsch.
Bahn.
Berlin oder München?
Berlin.
Jeans oder Anzug?
Jeans.
Ehrlich? Ich hätte gedacht, Dreiteiler.
Ach, das ist so lang her. Ich bin so glücklich. Ich bin damit ja durchaus sozialisiert. Wir leben in einer Welt, wo das eher selten noch nötig ist. Ich hab's noch. Ich muss ab und zu gucken, ob es noch passt.
Ich erinnere mich, ich glaube, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hattest du einen karierten Dreiteiler an.
Sogar Tweet.
Ja, aus Tweet, richtig. Aber gut, das ist lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange her das ist. Weißt du es noch?
Es ist über ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja. Den Rest lasse mir doch in der Vergangenheit.
Ja, ich glaube auch.
Es war eine Flasche Künstler-Magnum.
Ja, daran erinnere ich mich. Und du hast irgendwelches sinnbefreites Zeug auf einer Stand-up-Comedy-Bühne rezitiert.
Kann man sehen, jetzt kommen hier noch ganz zum Ende ganz seltsame andere Sachen über mich raus.
Auch das war damals sehr spontan und du hast, warst auf jeden Fall wandlungsfähig.
Danke.
Das war Werte, Wandel, Wachstum. Ein Gespräch über Transformation, Haltung und die Kunst, Organisationen in einer KI-getriebenen Welt menschlich und zukunftsfähig zu gestalten. Vielen Dank, lieber Jörg, für deine Offenheit und die Einblicke in deinen Weg als Berater, Unternehmer und Investor. Eine letzte Frage. Wenn die Hörer sich eines aus diesem Gespräch mitnehmen sollten, was wäre das?
Seid Mut und denkt an das Vertrauen in eure Leute. Lebt den Mut.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne weiter. Über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns sehr. Vielen Dank auch an unseren Technikmeister Björn Wittner. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und wachstumsfreudig.